Das kann man in drei Wörtern zusammenfassen. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz.
Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir über Prävention sprechen. Wir haben heute zwei spannende Gäste dabei. Einmal Simone Schwering aus dem Vorstand der Barmer Krankenkasse und Peter Tinnemann, der in Frankfurt das Gesundheitsamt leitet. Bevor wir mit den beiden sprechen, sprechen Marisha und ich aber jetzt erstmal noch mit unserer Kollegin Dorothea Baltrucks, die das Center for Planetary Health Policy leitet, kurz CPHP, über was Prävention eigentlich so ist und wie es funktioniert in Deutschland. Denn Prävention ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hallo Doro, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Was ist denn das CPHP und welche Rolle spielt ihr in der Prävention?
Ja, das CPHP ist der Think Tank, der mit zu Klug gehört. Ein Think Tank hat ja im Prinzip die Rolle, dass er so diese Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in politische Empfehlungen macht. Das heißt, wir führen auch eigene Forschungsarbeiten durch, aber in erster Linie entwickeln wir eben Empfehlungen für die Politik, um planetare Gesundheit wirklich auch politisch zu verankern. Und da wir mit zu Klug gehören, also wir sind quasi eine Abteilung von Klug, kann man sagen, haben wir natürlich da auch eine sehr starke Verankerung in der Praxis, sehr viel Zusammenarbeit mit den Teams bei Klug, die vor allen Dingen im Gesundheitswesen selber agieren und tragen das dann eben in politische Empfehlungen rein.
Und zur Prävention konkret, wie sieht das aus, was ihr da arbeitet?
Ja, genau. Also da kann ich vielleicht einmal ausholen. Also Prävention kann man ja eng verstehen, eher so im medizinischen Kontext im Sinne von, also Prävention im Sinne von Impfungen, Checkups, Früherkennung von Risikofaktoren, das, was man so beim Hausarzt quasi in Anspruch nehmen kann. Auch die Vermeidung von Verschlimmerung von Erkrankungen gehört ja mit zum Präventionsthema. Wir denken Prävention aber eigentlich größer, also eher im Sinne von Gesundheitsförderung, die vor allen Dingen auch außerhalb des Gesundheitswesens stattfindet. Also wenn wir uns überlegen, was beeinflusst eigentlich, ob wir gesund sind oder nicht, dann ist das am wenigsten das Gesundheitswesen. Das kommt meistens ja erst ins Spiel, wenn schon irgendwas passiert ist oder man schon irgendwelche Symptome hat. Sondern in erster Linie wird unsere Gesundheit davon beeinflusst, wie wir leben. Also wie wir wohnen, wie wir arbeiten, welche sozioökonomischen Ressourcen wir haben, wie wir sozial eingebunden sind. Also all diese Faktoren, die eigentlich in anderen Politikbereichen gestaltet werden. Und das, was uns beim CPHP bewegt, ist natürlich vor allen Dingen auch, welche Einflussfaktoren die Umwelt und das Klima darauf haben. Denn das habt ihr in eurem Podcast ja schon verschiedentlich adressiert, das verändert sich ja ganz maßgeblich. Und da geht es uns eben darum, wie kann man diese Aspekte zusammendenken, also in anderen Politikbereichen gesundheitsförderliche Maßnahmen oder Politiken voranbringen, die gleichzeitig für Gesundheit, Umwelt und Klima gut sind. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, welche Maßnahmen müssen eigentlich getroffen werden, um die gesundheitlichen Folgen von Klimaschäden zu beseitigen, was eben auch nicht nur im Gesundheitswesen der Fall ist, sondern auch in anderen Bereichen.
Du hattest beschrieben, dass ihr ganz viel wissenschaftliche Politikberatung macht. Wie müsste denn so eine Politik aussehen, die Prävention so richtig ernst nimmt?
Ja, was wir uns wünschen würden, ist eigentlich, dass in allen Politikfeldern wie so ein Gesundheitscheck eigentlich mitgedacht werden muss. Also das geht vom Bereich Städteplanung über den Bereich Ernährung und Landwirtschaft, der ja einen ganz großen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, bis hin dazu, wie wir zum Beispiel auch unsere Verkehrspolitik planen. Also im Prinzip müsste, wie wir ja zum Beispiel so einen Geschlechtercheck haben bei den Gesetzen, also überall muss quasi mitbedacht werden, welche Auswirkungen hat das auf Gleichberechtigung oder Geschlechterdynamiken. So würden wir uns das im Prinzip auch für Gesundheit wünschen, dass man wirklich durchdenken muss, welche Einflüsse hat das auf die Gesundheit, sowohl positiv als auch negativ. Was wir im Moment haben, das Problem oder bislang haben, ist, dass diese gesundheitlichen Kosten vor allen Dingen ja externalisiert sind. Das heißt, die trägt im Ende die Gesamtbevölkerung. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein neuer Flughafen gebaut wird, sagen wir mal, und da entstehen ein Haufen neuer Luftemissionen, die wir einatmen, es entsteht Lärm, es entsteht zusätzlicher Verkehr. Das sind alles Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen, beeinträchtigen, die am Ende auch Kosten im Gesundheitswesen dann verursachen. Auch wirtschaftliche Schäden, weil Menschen durch diese Erkrankungen dann ja auch zum Beispiel weniger arbeiten können, Krankheitsausfälle haben. Aber diese Kosten werden in dem Gesetz oder in dieser konkreten Planung nicht berücksichtigt, sondern die trägt am Ende die Allgemeinheit und das verschwindet sozusagen, das ist unsichtbar. Und wir wollen das gerne sichtbar machen und das direkt mit einpreisen. Und dadurch könnte man eben auch wirklich starke Anreize dafür setzen, dass sowas von Anfang an in Gesetzesvorhaben mitgedacht wird.
Doro, jetzt hast du die externalisierten Kosten angesprochen. Das ist total spannend, weil wir genau das auch schon beim Thema Ernährung hatten, dass natürlich ganz viele Kosten, die im ganzen Kreislauf rund um Ernährungssysteme entstehen, ja eben auf die Allgemeinheit übertragen werden, obwohl sie eigentlich dazu beitragen, dass unsere Gesundheit leidet. Wie kann man das denn beeinflussen, dass diese Kosten bei denen landen, zu denen sie eigentlich gehören?
Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Da müsste man wirklich die Anreizfaktoren setzen. Und da sehe ich vor allen Dingen die Politik, also bei uns vor allen Dingen die Bundespolitik, zum Teil auch die Landespolitik in der Verantwortung, weil das im Prinzip dann die Ebene ist, wo diese Kosten zusammengeführt werden. Denn die Politik sollte natürlich sowohl im Blick behalten, welche Kosten kommen insgesamt auf die SteuerzahlerInnen zu, beziehungsweise auf die BeitragszahlerInnen, wenn wir über die Krankenkassen sprechen, die ja auch einen erheblichen Teil der Kosten tragen. Und die müssten eigentlich dafür sorgen, dass das verknüpft wird. Also, dass man eben sich eher dann anguckt, wo entstehen Schäden und wie kann man das von Anfang an mit einpreisen. Das ist zum Teil relativ komplex, denn diese Zusammenhänge sind ja nie eindimensional. Also, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, mit Asthma zu tun habe, dann wird mir mein Arzt oder meine Ärztin nicht sagen, das liegt jetzt daran, dass sie an einer vielbefahrenen Straße wohnen. Oder wenn ich Schlafprobleme habe und das liegt vielleicht unter anderem daran, dass ich Straßenlärm ausgesetzt bin, dann ist auch das nicht direkt kausal auf das Individuum beweisbar. Man braucht dafür eben komplexe Studien, die es auch gibt. Also gerade im Bereich Luftverschmutzung oder Lärm haben wir eine sehr gute Studienlage und wissen dadurch eben auch, wie hoch die Krankheitslast ist und wo die Kausalitäten sind. Und auch, welche Kosten dadurch entstehen. Aber da kommt dann ins Spiel, wie wichtig es ist, eine gute, eine solide wissenschaftliche Evidenz zu haben, die diese politischen Entscheidungen dann auch beeinflussen kann. Denn im direkten Zusammenhang können wir das nicht sehen. Das kommt dann eher in diesen epidemiologischen Studien zum Tragen.
Aber so wie du es beschreibst, ist es ja schon aktuell so, dass viele Kosten entstehen durch extrem gesundheitsschädliche Maßnahmen.
Genau.
Und andersrum einfach wesentlich weniger Geld zur Verfügung steht, um gesundheitsförderliche Umgebungen zu schaffen.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so. Und was dabei natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass unser Gesundheitssystem ja nicht nur finanziell an seine Grenzen stößt, sondern auch personell. Und dass wir eigentlich sagen müssten, mit einer besseren Prävention, mit einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik könnten wir insgesamt auch die Krankheitslast reduzieren. Das heißt, ganz praktisch auch das Leiden von Menschen reduzieren. Das allein sollte schon mal eine große Motivation sein. Aber natürlich auch die Ressourcen, die wir im Gesundheitswesen brauchen, an Personal, das wir dafür benötigen, einfach an Infrastruktur, was wir aufwenden und dann eben auch an Kosten. Wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten, dieses Potenzial, das in dieser gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik liegt, zu verschwenden. Und so möchte ich es vielleicht auch ein bisschen umdrehen. Wenn wir jetzt nicht vom Negativen sprechen, dann kann man ja auch von diesen enormen Chancen sprechen, die wir da eigentlich haben. Also gerade wenn wir an Ernährung denken, also wenn wir eine gesunde, umweltfreundliche, klimaschonende Ernährungsweise hätten, die auch allen ermöglicht wird, allen zugänglich ist, alle auch leicht erreichen kann, dann ist da eigentlich extrem viel zu gewinnen für das Individuum, aber eben auch für uns gesamtgesellschaftlich. Und dieses Potenzial auszuschöpfen, das ist eigentlich ein No-Brainer, aber im Moment sind wir davon eben leider doch noch eine ganze Ecke entfernt, muss man sagen.
Du sagst ja jetzt schon, also eigentlich, wenn man sich's klar macht, ist Prävention wahnsinnig logisch. Das gute Schützen vor dem Schlimmeren bewahren. Gerade wenn wir vor so riesigen Problemen stehen, wie die, die wir durch die ökologischen Krisen erwarten und auch jetzt schon beobachten, ist es ja eigentlich total klar, wie sinnvoll das ist. Es gibt in Deutschland ja die nationale Präventionsstrategie. Wie sieht die denn aus und wie schätzt du die Wirksamkeit von der ein?
Grundsätzlich finde ich das total wichtig, dass wir eine nationale Präventionsstrategie haben. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass da gerade diese ökologischen Aspekte auch noch mehr zum Tragen kommen, da noch mehr berücksichtigt werden. Wir hatten eigentlich in der letzten Legislaturperiode auch erwartet, dass die nochmal überarbeitet wird. Das ist dann leider nicht passiert. Wir hoffen, dass das jetzt mit der neuen Bundesregierung nochmal in Angriff genommen wird und dass man da eben wirklich auch über dieses enge Verständnis von Prävention, das ich am Anfang aufgegriffen habe, dass man darüber hinaus wirklich in die Lebenswelten hineindenkt und darüber hinaus eigentlich auch in andere Politikbereiche viel stärker diesen Präventionsgedanken und den Gesundheitsförderungsgedanken integriert. Wir haben ja jetzt auch eine neue Bundesbehörde, das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, das da auch eine Rolle spielen kann. Also das ist natürlich auch eine Chance, da zu sagen, also jetzt stellt man sich da sowieso neu aus, hat eine neue Struktur geschaffen, dann macht es auch Sinn, da vielleicht bestimmte Aufgaben, die auf Bundesebene stattfinden müssen, gerade was so die Datensammlung, Datenauswertung, einfach Analyse des Status quo, aber auch eine Koordinierung der Aktivitäten, die auch in den Bundesländern stattfinden, dass man das da zusammenführt. Also da haben wir eigentlich eine Chance, aber ich würde mal sagen, da ist noch viel ungenutztes Potenzial, was auf Bundesebene jetzt wirklich angegangen werden sollte, und das erwarten wir auch von der neuen Bundesregierung, dass das hoffentlich schnell passiert.
Ja, danke Doro, da hast du jetzt einige wichtige Aspekte angesprochen. Einiges davon haben wir ja auch in Folge 3 ausführlicher besprochen, also gerade sowas wie die sozialen Determinanten von Gesundheit, also wie zum Beispiel Armut im Sinne von Geld, unsere Gesundheit stark beeinflusst, da könnt ihr auch sehr gerne nochmal in die Folge reinhören. Wir wollen jetzt noch zwei Perspektiven aus der Präventionslandschaft in Deutschland hören, die da eine ganz feste Rolle drin haben. Zuerst haben wir Peter Tinnemann zu Besuch. Peter, du leitest das Gesundheitsamt in Frankfurt, eines der wirklich großen Gesundheitsämter in Deutschland. Und wir wollen mit dir darüber sprechen, wie ihr in Frankfurt Klima- und Umweltschutz als Präventionsaufgabe des Gesundheitsamtes auffasst. Aber einsteigen will ich auch bei dir erstmal ganz grundlegend. Was ist denn aus deiner Sicht Prävention und was ist die Rolle von einem Gesundheitsamt da drin?
Hanna, vielen Dank für die Einladung in den Podcast erst einmal und danke, dass ich als Amtsleiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt dabei sein darf. Wir machen als eins von knapp 400 Gesundheitsämtern, die ja zusammen den sogenannten öffentlichen Gesundheitsdienst darstellen, noch mit anderen weiteren Einrichtungen, ganz viele Aktivitäten. Man kann das zusammenfassen als beraten, fördern, schützen. Das sind unsere Hauptaufgaben. Und zum Gesundheitsschützen gehört natürlich auch die Prävention und die Gesundheitsförderung. Das sind zwei wichtige Elemente. Wir machen ganz viele einzelne Projekte, auch zusammen mit den Krankenkassen, um sicherzustellen, dass die Leute gute Informationen haben, wie sie sich selber gesund halten können. Aber wir machen natürlich auch so ganz grundlegende Sachen, ne? Die Überprüfung der Qualität des Trinkwassers. Das hat auch einen Wert, die Gesundheit der Menschen einerseits zu schützen und sicherzustellen, dass sich da keiner mit Krankheitskeimen im Trinkwasser ansteckt.
Ja, und warum beschäftigt ihr euch als Gesundheitsamt jetzt mit den ökologischen Krisen? Also wir wissen schon aus Folge 2 von Claudia, Sonja und Tobias, dass die ökologischen Krisen unsere Gesundheit bedrohen und auch wie das funktioniert. Aber wie ist das fürs Gesundheitsamt relevant und was ist da die Rolle in der Klimakrise von euch?
Also es gibt ja, das kennen die meisten Leute, Ärztinnen und Ärzte. Da geht man hin, wenn man krank ist. Das ist die Individualmedizin. Wir als Gesundheitsämter, wir sind über das Medizinische hinaus qualifiziert im Bereich der Bevölkerungsmedizin, Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Perspektive der Gesundheit von Bevölkerung jemand im Auge hat. Ja? Wir haben für uns, und natürlich ist das auch bei vielen anderen Gesundheitsämtern genauso der Fall, festgestellt, dass die Klimakrise eine Gesundheitskrise ist. Am Ende des Tages ist die Gesundheit der Menschen dadurch betroffen, dass sich Änderungen des Klimas ergeben. Und deswegen müssen wir uns auf den Weg machen, einerseits zu planen, was können wir besser machen, andererseits die Bevölkerung zu warnen oder zu reagieren, wenn es zu Ereignissen kommt, und natürlich aber auch uns selber aufstellen. Also zu gucken, was müssen wir tun, dass wir nicht zu einer Verschärfung der Klimakrise beitragen. Also das klimaneutrale Gesundheitsamt, die klimaneutrale Stadt Frankfurt, das diskutieren wir.
Und was macht ihr da ganz konkret in der Stadt?
Also der erste Schritt ist erstmal, sich zu vernetzen und zu gucken, was machen die anderen alle. Und da hat Frankfurt tatsächlich eine sehr, sehr lange Tradition. Wir haben schon seit Jahren hier an dem sogenannten Klimawandel-Aktionsplan gearbeitet. Das ist eine ämterübergreifende Vorbereitung und Aktivität, dass man erstmal guckt, wer macht denn schon was? Was ist wichtig zu machen und wie können wir sicherstellen, dass wir noch besser werden? Da sind unterschiedliche Bereiche, Gesundheit, Stadtplanung, Stadtentwässerung, Bauen in der Stadt, Stadtgrün und naturnahe Sachen, alle mit vereinigt. Und das wird mittlerweile vom sogenannten Klimareferat koordiniert. Und da sind wir ganz aktiv, um zu gucken, wie wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Behörden Sachen machen.
Ja, das heißt, ihr habt auch eine wichtige Rolle im Vernetzen und Akteure zusammenbringen. Verstehe ich das richtig?
Das ist die eine, ganz wichtig, in der Krise Köpfe kennen. Ja, das ist die erste Sache. Aber wir machen natürlich auch aktiv schon Dinge. Ne? Wir versuchen über den Datenschatz, den wir haben im Gesundheitsamt, zu gucken, wo sind Probleme. Wir versuchen zu identifizieren, was sind besondere vulnerable Gruppen, die beispielsweise durch das Thema Hitze oder durch Hitze beeinträchtigt sind. Das können auf der einen Seite kleine Kinder, die in Kitas sind, sein. Das können auf der anderen Seite Menschen, die alleine in innerstädtischen Wohnungen im Dachgeschoss wohnen, wo wir versuchen zu überlegen, was müssen wir da zur Verfügung stellen, wie können wir sicherstellen, dass, wenn es immer heißer wird, dass diese besonderen vulnerablen Gruppen geschützt sind.
Ja, das heißt, ihr macht eigentlich auch viele Sachen, die so in Bereiche reinragen von städtebaulichen Maßnahmen oder ganz anderen Bereichen, wo man klassischerweise an Gesundheit denkt, oder?
Naja, wir sprechen mit dem Stadtplanungsamt. Ja? Wir sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dafür verantwortlich sind, dass in der Stadt Wasserbrunnen aufgestellt sind. Ne? Wir gucken nicht nur, dass das Wasser vernünftig ist, sondern wir beraten auch. Ne? Was muss man bedenken? Da sind ganz viele Fragen, vor denen wir im Moment noch stehen, die es gilt zu adressieren. Also im Moment ist ein heißes Thema, Vernebelung in der Stadt zu machen. Ne? So Wasserdampfwolken, ne? Dass Leute sich runterkühlen können. Aber da hängt natürlich eine Menge dran. Wenn das Wasser, was vernebelt wird, Bakterien enthält, dann kann das zum Gesundheitsrisiko sein. Und da sprechen wir mit Leuten. Das ist ganz wichtig, dass man da im Austausch ist und die Gesundheitsperspektive auch in solchen wirklich Detailfragen auch immer mit auf dem Schirm hat.
Ja, ihr seid in Frankfurt ja wirklich fortschrittlich und geht voran als Gesundheitsamt. Ihr habt ja Karten mit kühlen Orten und schafft die Trinkwasserbrunnen, von denen du gerade schon gesprochen hast. Nehmt Hitzeschutz insgesamt sehr ernst, vielleicht auch aus der Not, weil Frankfurt da mit der dichten Besiedlung und schon einer Erhitzung von 1,8 Grad, glaube ich, aktuell auch nicht so gut aufgestellt ist, vielleicht von vornherein. Ihr macht ja auch noch zu ganz vielen anderen Themen was. Hast du da noch ein paar mehr Beispiele für uns?
Also wir haben beispielsweise ganz klare, konkrete Aktivitäten, die die Kolleginnen und Kollegen hier machen. Also wir haben, du hattest das schon kurz darauf verwiesen, wir haben eine kühle Ortekarte erstellt. Ne? Wo ist es in Frankfurt an heißen Tagen noch kalt, ja, oder kühl, sodass Menschen da hingehen können und sich ein bisschen runterkühlen, wenn die in der 5. Etage unterm Dach wohnen und es gar nicht mehr kalt wird. Ne? Also das machen wir. Wir haben Alles fit, unsere Jugendgesundheitstage, wo wir Schulen einladen und denen unsere wichtigen Themen näher bringen und auch über die Klimakrise reden. Wir haben aufgebaut die Klimalotsen, also das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die wir qualifizieren und ausbilden zu Gesundheitsthemen und die wir aber jetzt auch zum Thema der Auswirkung der Klimakrise auf das Gesundheit ausbilden, sodass sie das in andere Communities, an die wir gar nicht so gut rankommen, weitergeben können. Die kriegen die Informationen von uns über Lehrgänge, aber auch unseren WhatsApp-Kanal, den ihr auch gerne abonnieren könnt, ja, und wo wir versuchen, Informationen einfach zur Verfügung zu stellen. Wir haben eine Reihe Gesund durchs Jahr mit unterschiedlichsten Angeboten für verschiedene Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die zu uns ins Gesundheitsamt kommen, mit denen wir uns austauschen, wo wir auch das Thema Klimakrise platzieren und wo die Leute von ihr Fragen stellen können, die sie wichtig finden. Wir haben aber auch verschiedene Forschungsprojekte mittlerweile am Laufen, wo wir gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen uns austauschen, Daten sammeln, gemeinsam Daten auswerten, um im Prinzip noch besser das Thema zu verstehen, die Auswirkungen zu verstehen und daraus dann wieder Maßnahmen ableiten können. Also das sind so ganz, 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 ganz konkrete Sachen, die wir jetzt schon im Alltag jeden Tag machen.
Schön, dass ihr da auch kreative Ansätze nutzt und vorbestehende Stärken, die in der Gesellschaft da sind, als Ausgangspunkt nehmt, wie zum Beispiel bestehende soziale Strukturen.
Also wir können das nur machen tatsächlich, weil wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, auch in einer unserer Abteilungen für Hygiene und Umweltmedizin ein eigenes Sachgebiet einzurichten. Also Sachgebiet Klima, Umwelt und Gesundheit, die ganz spezifisch sich darum kümmern. Also es sind mehrere Mitarbeiterinnen und die das Thema wirklich auch mit Leidenschaft bearbeiten und unsere Verbindung zur Gesellschaft sind und uns auch unser Link sind in Zivilgesellschaft, aber die auch den Link herstellen in die anderen Behörden. Und das ist ja auch, glaube ich, auch ganz zentral und essentiell, dass es Ansprechpartner in den Behörden gibt, ne? Dass man sich da hinwenden kann und dass es jemand weiß, der die Fragen nicht nur annimmt, sondern auch ernst nimmt und dann entsprechend bearbeitet. Ne? Also das ist ganz, ein ganz zentrales Element gewesen in der Art und Weise, wie wir uns organisatorisch, strategisch aufgestellt haben, um für die Zukunft fit zu sein und auch Innovation leben zu können. Ne?
Ihr habt ja auch in ganz anderen Bereichen innovative Ansätze, um Daten zu sammeln. Ich habe gehört, ihr beschäftigt euch zum Beispiel mit Mücken. Worum geht's denn da?
Also wir wollen schon auch die Menschen vor Auswirkungen von vektorübertragenen Krankheiten, ne? Also Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden. Ne? Und vielen Fernreisenden ist ja die Malaria bekannt, die durch die Anopheles-Mücke. Wir haben jetzt die Tigermücke in Deutschland auch mittlerweile, die überträgt das Dengue-Fieber, wenn es denn in Deutschland ist. Aber was zum Beispiel auch durch die Kulex-Mücke übertragen wird, ist das West-Nil-Virus. Und das sind so Krankheiten, da wollen wir ein Auge drauf halten. Wir werden mit unseren Mitarbeitenden rangehen, den sogenannte Mückenfallen aushändigen und die dürfen die dann zu Hause oder da, wo sie wissen, da werden sie oft gestochen, aufhängen, sozusagen als Citizen Science Projekt. Und dann wollen wir gucken, was fangen wir denn hier so in Frankfurt? Ne? Was gibt es hier für Mücken? Welche Mückenarten? Also die Anopheles, die Aedes, die Kulex-Mücke. Und wir wollen aber auch mal gucken, was da drin ist. Ne? Und das wollen wir analysieren, um erstmal so eine Baseline, spricht man in der Wissenschaft von, also erstmal eine Grunderhebung, welche Mücken gibt es, was haben die drin und wie sieht es eigentlich aus? Weil das fehlt uns noch als Daten. Datengrundlage in Frankfurt. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes partizipatives Projekt, wenn das gut läuft. Also wir machen das erstmal mit den Mitarbeitenden, jetzt im Sommer 25. Und wenn das gut läuft, wäre das vielleicht auch etwas, was wir dann auf die Allgemeinbevölkerung ausweiten können. Da gibt es bestimmt viele Mückenforscher, ne? Also Hobby-Mückenforscher, die dann auch sich beteiligen und auf die wir dann auch bei solchen Sachen wirklich angewiesen werden und die wir gerne dabei hätten. Weil auch die bringen dann wieder innovative Ideen mit und inspirieren uns, wie wir Sachen noch besser machen können.
Und was kann denn da drin sein? Also ich in Freiburg treffe immer mal wieder Tigermücken. Was können denn den Mücken, die ihr da fangt, für Erreger sein?
Na, ich habe gerade schon über das Dengue-Fieber, ne? Also das ist eine potenziell tödliche Erkrankung, ne? Wenn man die zum zweiten Mal bekommt. Viele Menschen bringen das von Urlauben aus Südostasien mit. Wenn man das erste Mal mit dem Dengue-Virus infiziert wird, dann kann man nach Hause kommen. Und man hat vielleicht so eine kleine, wie so ein, fühlt sich an wie eine Grippe. Ja? Man muss aber auch nicht unbedingt was spüren. Und wenn jetzt einer, sag ich mal, gesund oder vielleicht ein bisschen Grippe-Symptomen in Frankfurt unterwegs ist und dann die Tigermücke auch in Frankfurt unterwegs ist und die jemanden sticht und das Virus von der Person, die das sozusagen ohne große Krankheitssymptome hat, auf eine andere Person überträgt, dann könnte ein Risiko bestehen, dass die andere Person angesteckt wird, nicht im Ausland gewesen ist und Ärzte dann in der Regel nicht darüber nachdenken, ob das jetzt Dengue-Fieber sein könnte. Ne? Und da müssen wir uns zukünftig drauf gefasst machen, dass wir es hier mit Erkrankungen zu tun bekommen in der regulären Krankenversorgung, die wir bisher so als Truppenkrankheiten erkennen oder nur kennen, wo wir immer nachfragen, waren sie gerade im Ausland? Und möglicherweise haben wir zukünftig Krankheiten hier und die Leute sagen, ich war gar nicht im Ausland und die haben trotzdem eine Erkrankung, die wir eigentlich nur aus dem Ausland bis dato kennen. Ne? Und da müssen wir drauf achten. Und wenn wir das jetzt schon feststellen, dass erstens die Mücke da ist und zweitens der Erreger da ist, dann müssen wir auch darüber wieder die Ärzteschaft, die Krankenhäuser, vielleicht aber auch die Allgemeinbevölkerung informieren, dass das Problem besteht.
Ja, dann sind wir jetzt schon mal besser informiert und wissen, dass wir auch an diese Erkrankung denken müssen und immer mehr denken müssen.
Absolut richtig. Also das ist etwas, das müssen wir auf den Schirm nehmen. Ne? Also da müssen wir einerseits die Bevölkerung vor schützen, aber andererseits müssen wir auch präventiv arbeiten, ne? Dass wir vielleicht dazu beitragen können. Das hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir keine Malaria mehr in Berlin-Brandenburg haben, weil man im Prinzip geguckt hat, dass die Mückenpopulation möglichst reduziert ist, ne? Und die Fälle frühzeitig identifiziert hat. Und das ist natürlich ganz wichtig für die Krankheitsvorsorge und für die Sicherstellung der Gesundheit der Menschen.
Ich will noch zu eurer Rolle fragen. Du sagst ja, so wie wir auch, dass Gesundheit ein ganz zentrales Motiv für gesellschaftliche Veränderungen sein kann und auch schon immer wieder war in der Geschichte. Und in meiner Wahrnehmung nehmt ihr das als Anlass, euren Gestaltungsspielraum dann sehr ernst zu nehmen. Also man könnte ja auch erstmal denken, ihr seid eine Behörde und die haben eigentlich nicht so einen großen Spielraum. Aber ihr geht da sehr weit und macht Dinge, die andere Ämter zum Beispiel so noch nicht gemacht haben. Wie hat das denn funktioniert? Wie habt ihr das angestoßen, also das so zu gestalten, wie ihr es jetzt macht?
Also Behörden machen ja erstmal, was in Gesetzen steht und in Verordnungen steht. Es gibt ja den sogenannten Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Wir machen nichts Ungesetzliches und wir machen nur das, wofür wir einen gesetzlichen Auftrag bekommen. Ne? Aber natürlich ist das Thema Klimakrise und Auswirkungen auf die Gesundheit ja etwas, was auch sehr stark im Fluss ist. Mhm. Das Gesundheitsamt Frankfurt hat sich schon vor vielen Jahren, als die ersten verlängerten Hitzeperioden 2003 in Deutschland wahrgenommen worden sind, hingesetzt und Daten dazu analysiert. Ne? Die Kolleginnen haben damals geguckt, wie viele Leute sind möglicherweise durch so eine Hitzeperiode vorzeitig gestorben. Man spricht davon Premature Mortality, also zu wie vielen Todesfällen hat das geführt. Und aufgrund der Realisierung, dass schon vor 20 Jahren sichtbar war, dass die Auswirkungen des Klimas oder Klimaänderungen vermehrt Auswirkungen auf die Einzelgesundheit haben werden und auf die Bevölkerungsgesundheit, gibt es hier eine lange Tradition, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Das machen wir nicht alleine, das machen wir im Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ämtern, auch im Diskurs mit der Stadtpolitik. Das ist ja unsere Aufgabe und das freut mich immer sehr, dass das auch überregional wahrgenommen wird und dass auch im Moment eine Bewegung entstanden ist, in den Gesundheitsämtern und im öffentlichen Gesundheitsdienst dazu beizutragen und diese Rolle wahrzunehmen. Ne? Aber du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Also wir brauchen da schon noch eine ganz klare Regelung. Wir haben eine Trinkwasserverordnung, wir haben eine Brandschutzverordnung. Es ist ganz klar geklärt auf der Bundesebene, was zu tun und zu lassen ist. Ja, was erwarten wir von unseren Behörden? Wir als Behörden sind ja der Muskel der Politik. Ja, und was von uns erwartet wird, um zukünftig dazu beizutragen, die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern, aber auch nicht weiter dazu beizutragen. Und wir brauchen, glaube ich, noch spezifische Rechtsregelungen und natürlich gehört immer auch dazu entsprechende Ressourcen, also Gelder, dass wir noch mehr dazu beitragen können, dass die Gesundheit der Bevölkerung vernünftig geschützt und gefördert wird.
Mhm. Was braucht ihr denn sonst noch, um die Transformation beschleunigen zu können?
Na, wir brauchen so Leute wie euch, ne? Also ganz klar, Klug setzt ja wichtige Impulse und auch ganz wichtige Akzente, unsere Mitarbeitenden, und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr neue Sachen publiziert. Also die Analysen und auch der Druck aus der Zivilgesellschaft ist ganz wichtig für Behörden, ne? Und auch da im ständigen Diskurs zu sein und konstruktiv vorwärts zu gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, was gibt es an neuen Ideen, ne? Also Klug hat maßgeblich dazu beigetragen, das Thema Hitzeaktionspläne auf die politische Agenda mitzuheben, sodass tatsächlich auf kommunaler, Landes- und auf Bundesebene das Thema diskutiert wurde. Das hätten wir als Behörden, glaube ich, nicht so gut und nicht so schnell geschafft, wenn wir da nicht, sagen wir mal, von der Zivilgesellschaft angepikst worden wären, dass wir uns darum zu kümmern haben. Also ihr spielt da eine ganz wichtige Rolle.
Das freut uns natürlich zu hören und ist natürlich auch eine Einladung an alle Zuhörenden, sich einzubringen als zivilgesellschaftliches Engagement. Das ist ja ganz viele Sachen. Und dass es ankommt und eine Wirkung hat, ist sehr motivierend. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über Mitigation und Adaptation gesprochen, also Anpassungsmaßnahmen und Schutz. Du hattest eingangs mal erwähnt, dass ihr auch als Gesundheitsamt nicht weiter zur Klimakrise beitragen wollt und daher euch das Ziel gesetzt habt, klimaneutral zu werden. Als Gesundheitsamt, aber auch als Stadt. Wie funktioniert das denn?
Also wir haben beispielsweise bei uns im Haus analysiert, wo ist unser Fußabdruck, ja, CO2-Fußabdruck. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass beispielsweise wir haben einen Pandemiekeller, in dem wir dazu in der Lage sind, gekühlt große Mengen von Impfstoff zu lagern. Ne? Und als wir mal im Haus analysiert haben, wo wird Strom verwendet, ja, wo haben wir die Möglichkeit einzusparen. Also wir können den Pandemiekeller, das Kühlaggregat nicht abschalten, aber dadurch, dass wir die Temperatur ein bisschen hochgefahren haben, weil da haben wir gar nicht so viele, im Normalfall so viele Impfstoffe drin. Dadurch, dass wir die Temperatur ein bisschen hochgefahren haben und nicht mehr ganz so tief kühlen im Normalbetrieb, können wir schon signifikant dazu beitragen, dass unser Stromverbrauch sinkt. Ja, das ist eine Sache, die ist ganz wichtig gewesen. Also es war wirklich überraschend, wie viel Strom in dem Bereich verbraucht wird. Ich bin natürlich rumgerannt im Winter, habe gesagt, heizt nicht so viel und schaltet mal das Licht aus. Ne? Aber tatsächlich durch die Erhöhung der Temperatur im Pandemiekeller konnten wir signifikant Strom einsparen. Und das sind natürlich Sachen, da muss man hingucken. Ne? Das muss man auf dem Schirm haben. Da muss man systematisch auch unterstützt werden. Die Stadt Frankfurt hat da uns unterstützt mit einer externen Agentur, die mit uns tatsächlich durchs ganze Haus gegangen ist und genau auf solche Sachen hingewiesen hat. Und das sind Dinge, die müssen wir machen. Da kommen wir nicht drum herum. Ne? Die nächste Planung ist, wir wollen Dichtungen an den Fenstern austauschen. Ne? Das ist signifikant, um im Winter einfach die Wärmeverlust an den Fenstern zu reduzieren. Ne? Die sind bei uns schon viele Jahre alt, das gehört sich ausgetauscht, aber da haben wir ein Problem, ne? Weil das sind investive Kosten, die haben wir nicht einfach so im Budget drin, das ist direkt im fünfstelligen Bereich, ja? Und da brauchen wir auch Unterstützung. Jetzt gibt es ja hoffentlich demnächst viel Geld aus dem neuen Sondervermögen der Bundesregierung. Vielleicht trägt es dazu bei, dass wir uns dann auch als Behörden endlich noch besser aufstellen können und dazu beitragen können, genau solche Wärmeverluste beispielsweise vermeiden zu können.
Ja, genau solche Lösungen braucht sie dann eigentlich in ganz vielen Stellen und in allen Bereichen wieder. Also alle AkteurInnen können genau das, was ihr da vorgelebt habt, selbst auch machen. Und das brauchen wir. Ja, ich will jetzt zum Abschluss dich noch fragen, was du dir für die Zukunft wünschst, also aus der Gesundheitsamtperspektive in Bezug auf Klima und Umwelt und Gesundheitsschutz. Was wünschst du dir da?
Also ich glaube, das ist so zweiteilig. Ne? Einerseits, was ich gerade schon gesagt habe, ne, wir brauchen noch klarere Regelungen. Ne? Also die Rechtsrahmen müssen erfüllt werden. Da muss meiner Ansicht nach die Politik noch ran und uns an die Hand geben, was erwartet wird. Und das ist ja nicht, dass dann in Berlin ein Politiker sich was ausdenkt, sondern zur Politik gehört für mich immer gesellschaftlicher Diskurs. Ne? Das ist die Frage, wohin wollen wir, was ist wichtig, wie setzen wir unsere Prioritäten? Und am Ende ist die repräsentative Politik, die Politikerinnen und Politiker müssen das in Gesetze und Verordnungen gießen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist der zweite Punkt, ist auch schon das, was ich angedeutet habe. Wir brauchen von Zivilgesellschaft ganz viel Unterstützung. Wir brauchen auch noch, glaube ich, ganz, ganz viele innovative Ideen von jungen Menschen, was sie sich wünschen. Also das ist etwas, wir stehen vor vielen Problemen. Ja? Wir wissen, dass beispielsweise die Tigermückenpopulation sich ausbreiten wird, auch in einer Großstadt wie Frankfurt in der Zukunft. Da gehen wir einfach mal von aus. Und wir brauchen Lösungen. Wir müssen in Länder gucken, wo man vielleicht schon Lösungen gefunden hat, wie man damit umgehen kann. Also da brauchen wir gute Ideen, wie wir an das Problem herangehen können. Das müssen wir gesamtgesellschaftlich machen. Ne? Wir müssen da alle Leute abholen, mitnehmen, möglichst das Problem identifizieren und dann für eine gute, kompatible Lösung finden für alle. Gemeinschaftlich, Behörden, Politik, Zivilgesellschaft. Und die Politik muss dann den Muskel der Behörden tatsächlich nutzen, um sicherzustellen, dass das dann auch gemacht wird, was wir uns gesamtgesellschaftlich wünschen.
Ja, vielen Dank. Ich nehme auf jeden Fall mit, wir können viel voneinander lernen und Vernetzung hilft. Und finde es sehr inspirierend zu hören, dass sozusagen Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von euch nicht als Ausrede genutzt wird, um auf andere Leute zu verweisen, sondern um mutig selbst voranzuschreiten und einfach loszulegen. Vielen Dank, Peter, fürs Gespräch mit dir.
Vielen Dank für die Einladung und bleib dran am Thema. Danke.
Und nun folgt noch eine andere Perspektive aus der Präventionslandschaft, und zwar die Perspektive einer großen gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland. Ich sitze nämlich heute hier mit Simone Schwering. Simone, du bist im Vorstand der Barmer Krankenkasse, mit der wir ja auch ein Kooperationsprojekt haben, aus dem unter anderem dieser Podcast hervorgeht. Ursprünglich bist du Juristin, aber schon seit über 20 Jahren in der Kassenlandschaft unterwegs. Sehr schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ja, und natürlich möchte ich ganz zuerst wissen, warum setzt sich eine Krankenkasse überhaupt für Planetary Health ein?
Ja, kann man in drei Wörtern zusammenfassen: Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und ja, wenn man sich so unseren Auftrag anguckt, nämlich als gesetzliche Krankenkasse, sind wir dazu da, unsere Versicherten nicht nur im Krankheitsfall gut zu versorgen, sondern auch aufzuklären und darauf hinzuweisen, was wir an Gesundheitsthemen so haben, eben auch Prävention zu leisten. Dann ist das Thema Klimaschutz in der heutigen Zeit eins, was auch aus meiner Sicht unabdingbar mit den Aufgaben einer gesetzlichen Krankenkasse zu verbinden ist. Und deshalb engagieren wir uns schon seit einigen Jahren ganz intensiv zu dem Thema und versuchen einfach auch sowohl für uns als Unternehmen gute Lösungen zu finden, als aber auch natürlich mit dem Fokus auf unsere Versicherten Themen zu tun und zu platzieren, die auch unsere Versicherten gut versorgen und besser sozusagen vorbereiten auf das Thema, nämlich dass Klimaschutz auch ihr persönlicher Gesundheitsschutz ist.
Und wenn wir das einmal umdrehen, so aus Sicht des Gesundheitswesens, was passiert denn, wenn wir nicht konsequent Schutz vor den ökologischen Krisen angehen?
Ja, also ich glaube, das, was signifikant steigen wird und das heute schon da ist, sind die doch erheblichen Gesundheitsrisiken, die wir im Zusammenhang mit auch Umweltfaktoren sehen, ob es die großen Hitzewellen sind, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Belastungen durch Allergien, anderes. Also dann sehen wir halt eben, dass wenn wir nichts tun, die doch Gesundheitsrisiken für uns alle auch steigen werden, und zwar in signifikanter Anzahl. Und das ist etwas, wo wir uns schon sehr bewusst machen müssen, dass wir was tun müssen und auch an dem Punkt angelangt sind, wo es Warten nicht mehr zuträglich ist.
Da sieht man auch wieder so schön, wie Prävention einfach wichtig ist. Und Kassen haben ja auch den gesetzlichen Präventionsauftrag. Wie sieht das denn so ganz konkret aus in den Lebenswelten, wie man bei den Kassen so schön sagt? Also Kita, Schule, Kommune, Vereine. Was machen Krankenkassen in den Lebenswelten?
Ja, wir entwickeln gezielt Programme und Maßnahmen, die halt eben dazu beitragen, die Gesundheit der Bevölkerung auch langfristig zu erhalten. Und wie schon von dir angesprochen, Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit sind halt eben Themen, als aber auch das Vermeiden zum Beispiel von Rauchen, die wir in der Prävention und dann auch in den Lebenswelten gezielt tun. Für die Themen Kita-Grundschule haben wir zum Beispiel ein Projekt, das heißt Ich kann kochen. Das ist eine Initiative für Ernährung im Kindesalter. Und das tun wir schon seit 2015, also schon mehr als 10 Jahre oder jetzt in diesem Jahr 10 Jahre, gemeinsam mit der Sarah Wiener Stiftung, wo wir halt eben versuchen, das Thema Kochen für Kinder in diesem Setting halt und gesundes Kochen vor allen Dingen einfach näher zu bringen. Dann haben wir nochmal spezifisch in den Schulen, weil dazu haben wir auch als Barmer jetzt diese Woche gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht zum Thema psychische Gesundheit. Da aufgegriffen, was das Thema Mobbing, wie Cybermobbing, wie das im Moment auch an den Schulen und bei den Jugendlichen stattfindet. Und da ist es so, dass wir einfach hier auch mit Programmen zur Förderung der psychischen Gesundheit auch in einem Schulansatz wirklich konkret auf Jugendliche zugehen. Und es geht uns ganz allgemein darum, die Lebensqualität mit solchen Präventionsansätzen unserer Versicherten zu verbessern oder halt eben auch, wenn man in diesem kindlichen oder jugendlichen Alter einsteigt, einfach da schon ganz früh zu sensibilisieren für das Thema Gesundheit und einfach unsere Versicherten fit zu machen, dass sie sich da gut aufstellen können.
Und wie wird in den genannten Projekten der Aspekt Planetary Health berücksichtigt?
Ja, das waren ja jetzt so eher so Themen, wo noch nicht so Planetary Health im Vordergrund stand. Und wir haben das natürlich auch erkannt jetzt und haben gesagt, ja, was können wir denn noch mehr tun sozusagen? Und haben dann gemeinsam mit Klug zusammen, haben wir das Thema ja ganz weit nach oben gesetzt. Ich glaube, im Dezember 2023 sind wir diese Kooperation eingegangen und haben dann gesagt, ja, wir wollen Klimacoaches ausbilden mit Klug zusammen und haben 150 Klimacoaches ausgebildet. Und bei denen geht es halt eben ganz konkret darum, sich um das Thema Planetary Health zu kümmern und sie zu integrieren in unsere Präventionsstrategie Und das ist ein Thema, was total andockt, was ganz oft abgerufen wird. Unser Ansatz ist damit dann halt eben, gemeinsame Klug in die Kommunen zu geben, an die richtigen Stellen zu gehen, um diesen Präventionsansatz breit auszurollen. Und diese Klimacoaches, die wir ausgebildet haben in der Barmer, sind genau dafür da, dieses Thema zu platzieren und Präventionsangebote zu stricken.
Und ich frage mich ja immer, wie kann der gesundheitliche und auch finanzielle Nutzen von präventiven Maßnahmen, die ja immer auch Klima und Umwelt als auch unserer individuellen Gesundheit dienen, also der planetaren und der individuellen Gesundheit, wie kann das durch die Krankenkassen besser sichtbar gemacht werden?
Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten agieren. Also das ist das, was wir als Krankenkasse auch mit unserem Datenfundus abbilden können. Mhm. Und wir haben einen Klimaschutzindex, der die Entwicklung Transparenz macht, ins Leben gerufen. Und wir wollen aus diesem Klimaschutzindex einfach noch mehr signifikant gute Präventionsansätze finden. Also ich glaube, die Wahrheit, wie wir das gut nutzen können, liegt darin, wirklich zu recherchieren, was haben wir, wie ist die Zahlen, Daten, Faktenlage, was sagt uns der Index, um halt daraus abgeleitet gute Präventionsangebote zu entwickeln. Also was wichtig ist, ist, dass es zielgerichtet ist.
Ja, dann gibt es ja auch noch Prävention am Arbeitsplatz. Wir haben jetzt schon über Kitas etc. gesprochen, aber auch am Arbeitsplatz gibt es ja die Möglichkeit, dass gesetzliche Krankenkassen da wirksam werden. Wie funktioniert das?
Als Barmer sagen wir ganz klar, dass das Thema betriebliche Gesundheitsförderung ein wichtiger Beistand ist. Es ist für mich einer der wichtigsten, die es überhaupt gibt. Das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist etwas, was wir für Unternehmen gut anbieten können. Also wir haben die Expertise im Haus, wir können hier unterstützen. Durch unseren großen Versichertenbestand ist es einfach auch so, dass viele Barmer Versicherte in verschiedenen Unternehmen beschäftigt sind und dort auch eine signifikante Anzahl stellen. Und wir können ganz konkret mit unseren betrieblichen Gesundheitsangeboten dort ansetzen. Natürlich wieder in den klassischen Präventionsthemen, die wir ohnehin schon kennen. Mhm. Wir versuchen aber hier auch innovative Ansätze zu gehen. Also immer mehr zum Beispiel ist das Thema hybrides Arbeiten eins, was man auch im Thema BGM gut platzieren kann. Wir entwickeln da mit renommierten Universitäten, zum Beispiel mit St. Gallen zusammen, einfach auch Projekte, wo wir sagen, wie können wir BGM noch weiter vorantreiben. Und als Krankenkasse und ehemals auch aus Krankenkassen entstanden, die eine betriebliche Vergangenheit haben, also Betriebskrankenkassen, haben wir einfach auch eine Nähe zu unseren großen Trägerunternehmen aus der betrieblichen Ebene noch, wo wir wirklich auch ganz gezielt Themen mit großen Konzernen vereinbaren können, wo wir eine große Anzahl von Mitarbeitenden erreichen und sehr für das Thema BGM sensibilisieren und ein großes Angebot schaffen. Ich glaube, das in einem betrieblichen Kontext zu bringen, ist deshalb so gut, weil ich dadurch so viele erreiche.
Und wo spielt dann jetzt ganz konkret Planetary Health neben dem Bereich Prävention und Gesundheitsförderung noch eine Rolle? Und vielleicht auch, wo könnte es mehr ausgebaut werden oder wo gibt es vielleicht auch Hürden bei der Integration in das Gesundheitswesen?
Das Gesundheitswesen an sich hat ja einen Riesenteil an diesen, insgesamt an dem Thema Emissionen und Klimaschutz zu leisten. Und ich sehe schon auch Hürden darin, wenn man jetzt mal so wieder auf uns als Krankenkasse guckt. Wir handeln ja nach dem Sozialgesetzbuch und im Sozialgesetzbuch steht immer noch, dass wir wirtschaftlich handeln müssen, weil wir sind ja sozusagen, wir handeln mit versicherten Geldern und wir müssen wirtschaftlich unsere Mittel einsetzen. Das ist auch in Ordnung. Fehlt für mich aber das Thema wirtschaftlich und nachhaltig. Weil, um das jetzt nochmal konkret zu machen zum Thema Arzneimittelproduktion, nicht alles, was wirtschaftlich ist, ist immer nachhaltig. Also man muss auch dann manchmal Entscheidungen treffen für ein vielleicht etwas teureres Produkt, ein etwas teureres Vorgehen, was aber grundsätzlich erstmal diesem Wirtschaftlichkeitsgebot nicht ganz gerecht werden würde. Also das ist schon ein Spagat, in dem wir uns befinden, auch ein gesetzlicher Spagat, wo es viele auch aus dem System über die Verbände schon gegeben hat, die hier klar gefordert haben, dass es auch eine gesetzliche sozusagen Richtigstellung gibt, dass halt eben alles beides in Einklang zu bringen ist. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes und merken wir natürlich auch da.
Apropos Frage des Geldes. Deutschland hat ja im internationalen Vergleich ziemlich hohe Gesundheitskosten. Also es wird sehr viel Geld in die Versorgung von Krankheit gesteckt, aber gar nicht so viel in Prävention. Was braucht es denn für eine gelingende Prävention?
Ich glaube, wenn wir da eine gute Lösung hätten, dann hätten das irgendwie viele schon umgesetzt. Es gab ja von den ehemaligen Gesundheitsminister Ideen, ein Präventionsgesetz zu schaffen und da auch Prävention nochmal ganz auf neue Füße zu stellen. Also ich glaube schon, dass wir diese Herausforderungen haben. Wir haben diese finanziellen Hürden, über die wir eben gesprochen haben, diese regulativen Hürden, das, ne, was steht im Gesetz, was ist unser Auftrag, was ist es noch nicht. Wir haben noch nicht so klare Strukturen und wir haben auch noch, und das ist auch ein großes Thema fürs Gesundheitssystem, noch eine zu geringe Digitalisierung an vielen Punkten. So, dass wenn wir diese Hürden überwinden wollen, glaube ich, braucht es finanzielle Anreize, es braucht gesetzliche Vorgaben. Ich glaube, wir müssen uns alle besser vernetzen, auch wenn Kassen im Wettbewerb stehen, müssen wir uns besser vernetzen mit auch allen anderen und weiteren Akteuren im Gesundheitssystem.
Genau, das hätte ich nämlich als nächstes angesprochen. Tatsächlich die Vernetzung, das hast du ja gerade schon gesagt, Prävention ist im Prinzip ja gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also die Barmer ist ein kleiner Teil von dem Ganzen, das hast du schön dargestellt. Und dass es jetzt nicht nur an einer einzelnen Person oder generell an den Kassen hängen kann, ob Prävention gelingt oder nicht. Wie kann es denn gesamtgesellschaftlich einfach besser funktionieren?
Also ich glaube, die großen Bausteine, die ich eben genannt habe, die müssen funktionieren. Also ich glaube schon, dass mit mehr Digitalisierung, wenn man sich so ein ideales Gesundheitssystem vorstellt, dass mit mehr Digitalisierung einfach auch hier nachhaltig Wandel zu gestalten ist. Wenn ich mir das europäische Ausland oder auch Richtung Asien oder Richtung Nordamerika guckend, wenn ich mir das angucke, sind sie schon teilweise auch im Gesundheitswesen auf einem anderen Digitalisierungsstand, der doch deutlich, glaube ich, auch die gesundheitsschützenden Maßnahmen besser verankert, als dass wir das jetzt im Moment tun. Bei der Prävention ist es aus meiner Sicht so, dass wir das stärken können. Und ich glaube, wir haben ganz viele Expertinnen und Experten im System und da spielen die Krankenkassen eine wichtige Rolle. Aber deren Rolle muss auch gestärkt werden. Also die Frage ist immer, brauche ich jetzt noch ein Institut, jemanden, der den Hut aufkriegt für Prävention oder nutzen wir nicht erstmal bestehende Ressourcen und stärken aber deren Rolle, weil eigentlich dort auch das Fachwissen vorhanden ist. Das ist ein Thema, was, glaube ich, ganz entscheidend ist. Ich glaube, dass wir es können insgesamt, aber wir fokussieren uns zu wenig und wir sind auch zu wenig rollenklar. Und dann gepaart mit dem Thema Digitalisierung wäre für mich das ein Gesundheitssystem, was gut funktionieren kann und auch ressourcenschonend ist.
Wir fragen unsere Gäste immer auch noch ganz gerne, was sie sich so für die Zukunft wünschen. Also daher, was wünschst du dir denn für die Zukunft des Gesundheitswesens, so im Großen? Und welche aktive Rolle können denn Krankenkassen bei der Gestaltung dieser Zukunft einnehmen?
Also insgesamt glaube ich, dass die Versorgung in Deutschland noch immer großartig ist und wir manchmal zu wenig auf das gucken, was eigentlich uns auch über viele Jahrzehnte ausgemacht ist, was die Gesundheitsversorgung in Deutschland angeht. Ich habe Kinder und ich weiß noch, wie ich immer überlegt habe, als sie kleiner waren, jetzt sind sie fast erwachsen, wie ich überlegt habe, in welches Land kannst du denn reisen, wenn mal was ist, wo bin ich denn gut versorgt? Ne? Ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr in unsere Gesundheitskompetenz zurückfinden. Was meine ich damit? Wenn man sich so noch an Gesprächen mit der eigenen Oma oder Uroma erinnert, dann hatte die immer, bevor sie zum Arzt gegangen ist, hatte die immer drei gute Hausmittelchen parat oder Dinge, die man einfach auch selber machen konnte. Und oft haben die auch geholfen, was nicht immer den Gang zum Arzt oder in Versorgung notwendig gemacht hat. Und wir wussten, dass einfache Themen einfach auch manchmal ein bisschen Ruhe brauchen oder dass wir nicht so gehetzt sind in vielem. Und unsere eigene Gesundheitskompetenz haben wir zurückgefahren. Das ist meine Perspektive darauf. Ich glaube, dass wir uns manchmal darauf ein bisschen mehr besinnen sollten. Was wissen wir eigentlich? Ne? Also was ist eigentlich in uns? Wann muss ich irgendwo hingehen und mir echt auch aktiv Hilfe holen? Und da wiederum dockt auch für mich das ganze Thema Aufklärung und Prävention so gut an. Ich glaube, wir haben dieses Wissen verloren, weil halt eben auch Versorgung sehr gut und sehr frei zugänglich war, dass wir auch manchmal ein bisschen mehr uns in unserer eigenen Gesundheitskompetenz stärken. Und das ist so das, was ich glaube, was gut tun würde dem System insgesamt, die Stärkung unserer eigenen Gesundheitskompetenz.
Ja, und neben der Stärkung der eigenen Gesundheitskompetenz gehört ja vor allem dann auch die Stärkung von gesundheitsförderlichen Umgebungen. Also, dass wir idealerweise erst gar nicht krank werden und es uns leicht gemacht wird, gesund zu leben. Denn das ist ja schließlich das, was wir aus der Prävention wissen. Wenn wir alle einbinden, Verhältnisse schaffen, die gerechter, nachhaltiger, gesünder sind, dann kann Versorgung entlastet werden. So wie zum Beispiel nicht mehr überall geraucht wird, weil es unserer Gesundheit, also eben der Gesundheit aller Menschen schadet. So brauchen wir eben auch Umgebungen, die von anderen gesundheitsschädlichen Einflüssen frei sind. Also jetzt auf Luftverschmutzung oder auch Treibhausgase. Und das Beispiel des Rauchens bzw. nicht mehr Rauchens zeigt ja eben auch, es kann gehen. Also in dem Sinne, danke dir Simone fürs Gespräch. Sehr schön, dass du da warst.
Ich danke auch. Tschüss.
Ja, nun haben wir in dieser Folge gehört, was Prävention für eine große Aufgabe ist und dass es dafür die Vernetzung und das Engagement von ganz vielen braucht, die sich für gesundheitsförderliche Lebenswelten einsetzen, in denen einfach konsequenter Klimaschutz gelebt wird, eben weil das die beste Förderung von Gesundheit ist. In der nächsten Folge gucken wir uns auch nochmal Lebenswelten an, und zwar Kitas, Kommunen, Betriebe mit dem Fokus auf Hitze, Hitzeschutz und Arbeitsschutz. Hört gerne rein. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.